SRF 2 Kultur.
Heute wurde bekannt, zum ersten Mal haben chinesische Forscher eine neue Gentherapie an einem Menschen angewendet. Mit einer Art Genschere haben sie die Gene eines Krebskranken verändert. Eine erfolgsversprechende Methode, revolutionär könnte man sogar sagen, denn durch die CRISPR-Methode können genetische Informationen nahezu beliebig umgeschrieben, ergänzt oder gelöscht werden. Die Medizin erhofft sich, Krebs und andere Krankheiten damit heilen zu können. Es gibt aber auch andere Anwendungsbereiche dieser Methode und die sind ethisch bedenklich. Theresa Bayer hat mit Christoph Rehmann-Suter gesprochen. Er ist Professor für Theorie und Ethik der Biowissenschaften an der Universität Lübeck.
Christoph Rehmann-Suter, durch die CRISPR-Methode haben wir jetzt also das Werkzeug, defekte Gene durch gesunde zu ersetzen. Was bedeutet das denn aus ethischer Sicht?
Es handelt sich um eine Veränderung in der Erbsubstanz. Und entsprechend muss man dann schauen, an welchem Genom die Änderung passiert. Jetzt in dem Experiment, das in China berichtet wird, handelt es sich um Zellen, die man zuerst aus dem Körper des Patienten herausgenommen hat, um T-Zellen, also Immunzellen, und die hat man im Labor dann manipuliert und wieder in den Körper zurückgebracht, damit sie dort Krebszellen angreifen sollen.
Die CRISPR-Methode, die kann nicht nur Krankheiten therapieren, also Leiden verhindern, sondern sie kann auch in der sogenannten Keimbahntherapie eingesetzt werden. Da geht es darum, dass auch Gene in Eizellen, Samenzellen oder befruchteten Eizellen verändert werden können. Macht Ihnen dieser Anwendungsbereich der CRISPR-Methode Sorgen als Ethiker?
Macht mir schon Sorgen. Ich denke, die Gesellschaften müssen sich jetzt überlegen, ob sie das wollen, ob Krankheiten über genetische Veränderungen für die künftigen Generationen ausgelöscht werden sollen oder ob man die entsprechenden Risiken für Nebenwirkungen, die man vielleicht noch nicht erkennt, dabei in Kauf nehmen will. Zumal es ja auch Alternativen gibt, um erbliche Krankheiten zu vermeiden, also vielleicht von der Präimplantationsdiagnostik.
Problematisch an der Keimbahntherapie ist also, dass die Veränderungen auch an die nachkommenden Generationen weitergegeben werden. Was würde das denn bedeuten, wenn wir es jetzt aufmachen, das Thema, wenn wir in so ein genetisches Setting eingreifen, also wenn wir sozusagen das, was Menschsein ist, was Identität ist, auch mit verändern? Wie ist das aus Ihrer Sicht?
Also ich halte das deshalb für problematisch, weil es das Verhältnis der Generationen untereinander verändert. Also die Kindergeneration ist dann anders mit der Elterngeneration verbunden oder mit der Gesellschaft der Elterngeneration, als das bisher war. Bisher hat man höchstens eben durch Pränataldiagnostik oder Präimplantationsdiagnostik etwas vermieden, dass es an die nächste Generation vererbt wird, aber man hat diese nicht manipuliert. Und wenn man beginnt zu verändern, dann muss man eigentlich Verantwortung übernehmen über die genetische Konstitution der nächsten Generationen. Und das heißt, man muss auch für die Fehler Verantwortung übernehmen, für all das, was man nicht verändert hat, also die genetischen Risiken, die man dann hat stehen lassen im Erbgut. Das würde die Generationenfolge moralisch gesehen vor ganz neue Voraussetzungen stellen. Und ich halte das für gesellschaftlich gesehen äußerst riskant.
Sie plädieren also dafür, dass man die natürlichen Gesetze der Evolution und der Vererbung respektiert.
Ich finde, man muss überlegen, ob es auch etwas Gutes daran hat, dass wir für die Gene unserer Kinder nicht verantwortlich sind oder dass wir unsere Eltern nicht für unsere eigenen Gene verantwortlich machen müssen. Das entlastet.
Sollte man denn die Gesellschaft schützen vor einem Werkzeug wie CRISPR?
Ich glaube, die Gesellschaft muss man schützen vor den Risiken, aber ich hoffe nicht vor den Chancen. Also ich sehe bei dieser Methode durchaus medizinisches Potenzial, das für die Patienten, für die leidenden Menschen positiv ist und dass man ihnen auch nicht vorenthalten soll. Das ist der große Durchbruch in den letzten 5 Jahren. Also das wird fast alle Laboratorien, die klinische Forschung, die medizinische, biomedizinische Forschung betreiben und neue Heilverfahren entwickeln, werden irgendetwas mit dieser CRISPR-Methode machen. Aber wo wir natürlich schauen müssen, ist die Risiken und Nebenwirkungen und dann eben, wenn es darum geht, Keimbahneingriffe zu machen, das ist eine ganz eigene Sache. Das soll man, denke ich, nicht den Medizinern überlassen und den Forschern, diese Entscheidung zu treffen. Das muss die Gesellschaft in einem verantwortungsvoll geführten politischen Diskurs entscheiden.
Christoph Riemann-Sutter von der Universität Lübeck. Dieses Thema wird uns also noch eine Weile beschäftigen.
Kulturnachrichten.
Die deutschen Musikverleger sind geschockt über eine Entscheidung des Kammergerichts Berlin. Darin heißt es, dass die Verwertungsgesellschaft GEMA keine Tantiemen mehr an Musikverlage ausschütten darf. Theresa Bayer.
Die deutsche Verwertungsgesellschaft GEMA holt Geld ein für die öffentliche Nutzung von Musik. Bisher gab sie automatisch 40% ihrer Einnahmen an die Musikverlage weiter. Damit ist jetzt Schluss. Das Kammergericht Berlin hat entschieden, dass die GEMA gar nicht berechtigt sei, die Verlage an den Tantiemen von Komponisten und Textern zu beteiligen. Geklagt hat der frühere Landesvorsitzende der Berliner Piratenpartei Bruno Gerd Kramm und sein Bandkollege Stefan Ackermann. Ihre Argumentation, eine pauschale Vergütung für die Verlage sei im digitalen Zeitalter obsolet. Das Gericht teilte mit, das Urteil sei ein großer Tag für die Urheber. Die GEMA hält es für falsch. Und die Musikverleger sind empört. Mit dieser Entscheidung bringe das Gericht sie um 80% ihrer Umsatzerlöse. Es drohen also Verluste in Millionenhöhe.
Seit Angela Merkel das postfaktische Zeitalter ausrief, ist das Wort postfaktisch in aller Munde. Nun wurde es zum internationalen Wort des Jahres 2016 gewählt.
Das Wort postfaktisch beschreibt eine Art der Meinungsbildung, nämlich die, bei der Gefühle und Glauben mehr zählen als objektive Fakten. Post-truth heißt das Wort im Englischen. Ausgewählt wurde es vom Verlag der Oxford Dictionaries. Er begründet die Wahl wie folgt, Zitat, postfaktisch hat sich von einem peripheren Begriff zu einem wichtigen Bestandteil in politischen Kommentaren entwickelt. Weiter sagte die britische Wörterbuchreihe, dass die Verwendung des Wortes mit dem Brexit und den US-Wahlen deutlich zugenommen habe. Die Sprecher des Oxford Dictionaries machten auch auf die Rolle der sozialen Medien aufmerksam. Sie würden die postfaktische Weltsicht und das Misstrauen gegenüber Fakten befördern.
Das St. Galler Weltkulturerbe, der Stiftsbezirk, bekommt im Kulturraum am Klosterplatz eine eigene Ausstellung.
Dabei wird auch der St. Galler Klosterplan das erste Mal dem Publikum gezeigt. Der berühmte St. Galler Klosterplan ist eine der frühesten Darstellungen eines Klosterbezirks aus dem Mittelalter, bekannt unter Codex 1092. Mit der Ausstellung bekommt das Stiftsarchiv St. Gallen erstmals die Möglichkeit, seine Schätze in konservatorisch einwandfreier Umgebung der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Eröffnung der Ausstellung ist für Frühling 2019 geplant, 1300 Jahre nach der Klostergründung. Für die Realisierung der Ausstellung sind rund 1 Million Franken budgetiert.
Und der Schweizer Nationalfonds SNF lanciert einen Wettbewerb für Bilder und Videos aus der Forschung.
Wenn man einen Kristall unter dem Mikroskop anschaut, dann sieht das aus wie ein abstraktes, farbiges Gemälde, das von den Futuristen stammen könnte. Solche wissenschaftlichen Fotos und Abbildungen möchte der Schweizer Nationalfonds nun mit einem Wettbewerb an ein breites Publikum bringen. Er will, so Zitat, die verborgene Schönheit der Wissenschaft zeigen. Der Wettbewerb steht allen Schweizer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern offen. Eine Jury wählt das beste Bild dann aus und übergibt den Preis an den Bieler Fototagen im Mai 2017.
4 Städte stehen geradezu symbolisch für das Grauen der jugoslawischen Zerfallkriege. Sarajevo, Srebrenica, Mostar und Vukovar. Vor genau 25 Jahren, am 18. November 1991, wurde Vukovar nach monatelanger Belagerung Opfer der jugoslawischen Volksarmee. Die anschließenden Massaker an kroatischen Zivilisten waren das erste große Kriegsverbrechen im Jugoslawienkrieg, der mit der Zerstörung der Stadt endgültig begonnen hatte. Heute leben wieder etwas mehr als 31.000 Menschen in der Stadt, vor allem Kroaten, aber auch 30% Serben. Das einst so multikulturelle, kosmopolitische Bürgertum jedoch, das die Stadt über Jahrhunderte prägte, gibt es nicht mehr. Wie also leben die Menschen in dieser Stadt heute zusammen? Bojana Radetic und Mirko Schwanitz berichten.
Aus einem Lautsprecher im Keller des Spitals von Vukovar dringt eine historische Radioreportage. Jeder kroatische Jugendliche muss einmal in seiner Schulzeit das kleine Museum besuchen, das hier unten an das erste große Verbrechen des Jugoslawienkrieges erinnert.
In der Ausbildung hatten wir nichts über Kriegschirurgie gelernt. Wir konnten uns das Grauen nicht vorstellen, das uns erwartete. Hier musste ich zum ersten Mal sehen, wie es aussieht, wenn Kugeln im Körper eines Menschen explodieren. Von so etwas hatten wir keine Ahnung.
Lena Vrtaric war damals Krankenschwester. Als die Stadt nach 85-tägigem Bombardement fiel, wurden 300 ihrer Patienten von serbischen Soldaten getötet und Vukovar war ein Trümmerfeld. Wie Zusammenleben mit einer solchen Erinnerung, einer Erinnerung, die bis heute die Bevölkerungsgruppen in der Stadt spaltet?
Wir Serben sind skeptisch, ob man der jungen Generation Geschichte wie in diesem Museum vermitteln sollte. Die Darstellung der Ereignisse ist für die Kinder derart schockierend, dass viele weinend herauskommen. Ich fürchte, dass diese Besuche nur dazu dienen, den Hass gegen die Serben zu schüren.
Meint das serbische Gemeinderatsmitglied Srđan Milaković. Bis heute werden in Vukovar kroatische und serbische Schüler in getrennten Klassen unterrichtet. Gibt es immer noch Cafés, in die nur Kroaten und andere, in die nur Serben gehen. Aber es gibt auch Menschen wie Ivanka Milicic im Theater des kroatischen Kulturhauses. Seit Jahren müht sie sich, ihr Theater für alle Nationalitäten in der Stadt zu öffnen.
Wir sind sehr stolz auf unser kleines Theaterstudio Martin. Hier treten sowohl Berufs-, aber auch Amateurschauspieler auf. Das Theaterstudio steht allen offen. Nicht nur Kroaten, sondern auch Serben und allen anderen in unserer Stadt lebenden Minderheiten, Ungarn, Ukrainern, Rusinen. Jeden Monat gibt es hier je 2 Aufführungen für Erwachsene und eine für Kinder.
Zaghaft, sehr zaghaft nur, erholt sich die Kulturszene der Stadt, für deren multikulturelle Wurzeln die Bomben von damals noch immer wie ein hartnäckiges Gift wirken. Das zumindest meint Biljana Gaca. Die Kroatin ist Vukovars jüngstes Gemeinderatsmitglied und sitzt heute fast demonstrativ in einem sonst nur von Serben besuchten Café.
Ich finde Politik super, weil man dadurch etwas verändern kann. Und ich will etwas verändern. Ich will, dass das Leben in dieser Stadt besser wird. Ich will nicht, dass wir nur eine Stadt der Helden oder eine Stadt der Opfer sind. Bis heute kommen viele Besucher nur wegen des 18. Novembers in die Stadt.
Es wird Zeit, dass Vukovar auf der Kulturlandkarte Kroatiens nicht mehr nur die Funktion einer Erinnerungsstätte an den Krieg zukommt, meint Kasimir Garavanovic. Er ist Drummer der bekanntesten Punk-Rock-Band der Stadt, Borovski Stakori. Die Bandmitglieder organisierten bereits diverse Underground-Festivals und Bandcamps für junge Songwriter. Auch wir gingen in getrennte Klassen, sagt Kasimir Garvanovic. Aber in unserer Band ist es ganz selbstverständlich, dass heute Serben und Kroaten gemeinsam Musik machen. Es tut sich was in Vukovar.
Ich wünsche mir, dass in der Stadt mehr Jobs geschaffen würden und dass die Menschen glücklich sind. Die Stadt hat eine besondere Energie. Ich fühle mich echt wohl hier. Nur wenn es diesen Nationalismus nicht gäbe. Musik ist für mich Therapie. Musik verbindet uns.
Berge zu fotografieren ist nicht leicht, vor allem wenn man die imposante Wirkung eines Berges ins Bild bringen möchte. Einem, dem genau dies gelingt, ist Robert Bösch. Er ist einer der bekanntesten Bergfotografen. Mit dem Buch aus den Bündner Bergen legt er einen Bildband vor, der mit den gängigen Erwartungen bricht. Sandra Leis hat sich in den Prachtband vertieft und mit dem Fotografen Robert Bösch gesprochen.
Wenn sich Robert Bösch ein Ziel setzt, dann geht er an die Grenzen des Machbaren. Als Alpinist, der die höchsten Berge dieser Welt bestiegen hat, und auch als Fotograf, der sich mit seinen Industrie- und Werbeaufnahmen genau seinen Namen gemacht hat wie mit seinen Landschaftsbildern. Ob Sportaction oder Landschaftsfotografie, eine Gemeinsamkeit streicht Bösch hervor.
bei beidem geht es um etwas, was ganz entscheidend ist. Fotografieren ist für mich die Kunst des Bildersehens. Ob man Landschaft fotografiert oder ob man Action fotografiert, man muss die Bilder sehen.
Und genau das versuchte der 62-Jährige auch bei seiner jüngsten Arbeit in den Bündner Bergen. Ihm ging es dabei weder um den Berg noch ums Bündnerland, denn
ich weiß, wie ich das Gebirge wirkungsvoll fotografieren muss, kann. Und da spielt immer das Licht mit und man geht reflexartig bei Sonnenauf- und Untergang und so weiter. Und das war für mich klar, ich will diese Automatismen eigentlich ausheben und ich suche etwas anderes. Ich suche genau nicht das, was man automatisch sucht.
Robert Bösch suchte nach Bildern mit einer neuen und ungewöhnlichen Wirkung und war sich gleichzeitig bewusst, dass auch er die Landschaftsfotografie nicht wird revolutionieren können. Er wusste, was er nicht wollte. Doch wonach genau er suchte, blieb stets ein wenig diffus. Und prätentiös spricht er auch von der Angst zu scheitern.
Ich war mir schon bewusst, dass das Rad neu erfinden geht nicht in dieser Bereich Landschaftsfotografie. Am Schluss, die Bilder werden viereckig sein und es wird Täler und Berge drauf haben. Und da war immer eben die Furcht, dass es vielleicht ein Ansinnen ist, dass am Schluss, ja, es sind schon Bilder da, aber es gibt nicht dieses Gefühl, von, dass es ein bisschen etwas anderes ist. Und das hat mich schon begleitet über die 2 Jahre.
Er ist ein Risiko eingegangen und legt nun einen Prachtband vor, der die Kraft und die Schönheit der Bündner Berge einfängt. Zu sehen sind karge und ursprüngliche Landschaften, festgehalten hauptsächlich auf Schwarz-Weiß-Bildern oder in dezenten Farbtönen. Menschen und Tiere gibt es keine. Trotzdem sind Böschs Fotografien nicht Abbilder der unberührten Natur. Zu sehen sind Wege oder Spuren im Schnee, hin und wieder schmiegt sich ein Haus oder ein Stall in die Landschaft oder eine Staumauer zeugt von einem massiven menschlichen Eingriff. Gesellschaftskritik übt Bösch damit keine. Ihm geht es nicht um die Natur, ihm geht's um die Bilder. Entsprechend offen hat er sich ans Fotografieren gemacht.
Es ging mir nie darum, das Bündnerland irgendwie als Gesamtes zu fotografieren. Ich war einfach überall unterwegs und suchte Bilder und war mir bewusst, dass unter Umständen vom Bergell nichts drin sein könnte, Piz Rosek nicht drin, Piz Bernina nicht drin. Am Schluss ist alles doch drin.
Denn er hatte Tausende von Bildern und musste eine rigorose Auswahl treffen. Entstanden ist ein großformatiger 200-seitiger Fotoband, dessen einzelne Aufnahmen enorm bildstark sind und ihre Stimmungen insbesondere als Ensemble wirkungsvoll entfalten. Dem Betrachter eröffnet sich eine Bergwelt, die so roh, einsam und überwältigend ist, dass man sich respektvoll vor ihr verneigt.
Der Bildband aus den Bündner Bergen ist im Verlag NZZ Libro erschienen. Und ab morgen zeigt die Galerie Bildhalle in Zürich die Fotografien von Robert Bösch. DDR-Sänger und ihre Musik sind in diesen Tagen wieder aktuell. Nicht nur, weil der berühmte ostdeutsche Liedermacher Wolf Biermann 80 Jahre alt geworden ist, sondern auch, weil ein anderer DDR-Musiker, Dieter Birr, jetzt sein neues Album rausbringt. Dieter Birr, der mit seiner Kultband Pudis untrennbar mit dem ostdeutschen Lebensgefühl verbunden ist. SRF-Deutschland-Korrespondent Peter Vögeli hat Dieter Birr in Berlin getroffen.
Die Maschine steht nie still. Die Maschine, das ist der Spitzname für Dieter Birr, 72 Jahre alt oder jung. Berühmt war Birr vor allem als Gitarrist und Sänger der Kultband Pudis, die sich 2015 auflöste, weil, Zitat, wir alle über 60 sind, irgendwann macht der Körper nicht mehr mit. Das gilt nicht für Dieter Birr. In diesen Tagen kommt sein neues Album raus, Maschine Neubeginner. Und dieser Song heißt »Ehe der Krieg beginnt«.
Ehe der Krieg beginnt, kannst du ihn sehen. Du siehst den Krieg entstehen, sobald die Fahnen sich zum Winde hindrehen. Die Leute still in ihre Häuser gehen und Mütter greifen an das nach dem Kind. Yeah.
Wir stehen im Plänterwald und schieben mit den Schuhen das Herbstlaub zusammen, die Hände in den Taschen. Es ist kalt in Berlin. Der Plänterwald, das war 1969 der erste und einzige permanente Rummelplatz der DDR, den die Staatsführung der Bevölkerung zum 20-jährigen Bestehen der DDR schenkte, und im selben Jahr schenkten Birr und seine Freunde sich und der DDR die Kultband Pudis. Birr sagt sofort du und ich frage:
Bist du ein politischer Mensch?
Also vordergründig nicht.
Und untergründig?
Na klar, ich kriege jetzt schon alles mit, was passiert, aber ich möchte kein Politiker sein. Insofern, wenn so wenn ich die Frage so verstehen kann, ja.
Wenn ein Mensch lebt, war der Song, der die Pudis berühmt machte, und der Film, zu dem der Song gehörte, die Legende von Paul und Paula, war Kult in der DDR der 70er Jahre. Es war eine Liebesgeschichte und Flower Power à la DDR.
Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sagt die Welt, es ist Zeit. Meine Freundin ist schön.
Warum ist es ein Kultfilm geworden?
Das kann ich dir nicht sagen, weil der irgendwie ganz was Besonderes ausgestrahlt hat über die DDR zum Beispiel. Es war ja nicht sicher, ob der Film überhaupt gezeigt wird. Aber angeblich hat dann Erich Honecker persönlich sein Okay gegeben.
Der Film traf einen Nerv, weil er eben nicht die großen politischen Gezeiten, sondern das Leben abbildete. Natürlich auch für Dieter Birr, wie für alle in der DDR, gab es immer ein großes politisches Thema.
Klar, alle haben gewollt, dass die Mauer weg ist, klar. Oder fast alle, ja.
Die Legende von Paul und Paula war so ein bisschen wie der amerikanische Kultfilm Herr in der DDR. Nur, es ging um eine kleine Revolution. Das war irgendwie auch zu hören. Die DDR-Musik hatte immer auch ein bisschen etwas Melancholisches. Wirklich? Sieht das auch Dieter Birr so?
Ich fand immer, man hört DDR-Musik. Ist das so?
Die war
so?
Besser, war die besser?
Sie war einfach anders und sie war leicht melancholisch, wie immer.
Weil auch oftmals zwischen den Zeilen ja auch Inhalte vermittelt wurden, die man jetzt offiziell in der DDR nicht sagen konnte.
Doch die DDR ist Vergangenheit, Schnee von gestern, und Birr will in erster Linie einfach Musik machen. Kurz bevor der erste Schnee dieses Winters fällt, hat er sein neuestes Album produziert. So ein bisschen DDR-Melancholie hat es auch.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.